ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst. Sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.
Zu Ostern müssen wir alle wirklich strategisch vorgehen. Wir müssen einerseits unsere Umgebung gut kennen, damit wir ahnen können, wo sich die Osternester verstecken. Dann müssen wir die Ressourcen, sprich Ostereier und Schokohasen, schnell sichern. Und zu guter Letzt müssen wir auch noch schneller sein als die Konkurrenz. Und woran erinnert uns das? An Echtzeitstrategiespiele natürlich. Und genau über die reden wir heute, um nicht schwärmen sagen zu müssen. Denn meine heutigen Gäste sind echt große Echtzeitstrategie-Fans und finden ihre Osternester jedes Jahr sicher innerhalb von Minuten. Hallo Micha und hallo Heiko.
Hallihallo, es ist ja wundervoll.
Es ist allerdings eine wahre Geschichte. Du hast insofern recht, dass tatsächlich meine Eltern irgendwann angefangen haben, beim Ostereierverstecken jedem Kind eine Ecke im Garten zuzuteilen, weil ich immer schneller war beim Sammeln als alle anderen und deswegen immer mehr Schoki im Nest hatte als alle anderen. Und dann irgendwann hieß es, das ist deine Ecke, Heiko, und die anderen Ecken gehst du nicht.
Ja, das Looter-Gen kommt dadurch.
So schaut's aus.
Man muss aber sagen, ne, Ostern an sich ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil Ostern spielt man ja aus der Ego-Perspektive. Mir fehlt einfach beim klassischen Osterfest diese Top-Down-Perspektive. Vielleicht kann man das in Zukunft mit einer Drohne und Virtual Reality dann so machen, dass ich das Osterfeld sozusagen von oben sehe. Aber das ist so für mich klassisch Echtzeitstrategie, ne, von oben. Ich stell's mir gerade vor, das mit Ostern verbunden, wo du dann Leute so zu den Zielen schickst und die Ressourcen sicherst, ein wundervolles Bild.
Ja, hört sich gut an. Also die Zukunft mit Drohnen kann ich mir echt gut vorstellen. So die Kids in 2050 oder so machen dann mit der Drohne die Ostereiersuche.
Ja, Company of Rabbits.
Ja, genau.
Von oben.
Wollen wir mal vielleicht mit der großen Frage beginnen, was denn eure ersten RTS-Games so waren und wie ihr in das Genre eingestiegen seid?
Ja, da überlasse ich Heiko den Vortritt, weil meine Geschichte kennen Leute vielleicht schon. Ich werde sie trotzdem nochmal erzählen, wie Opa Simpson gleich. Aber wenn ihr den Podcast schon lange verfolgt, ich habe es schon ein paar Mal erzählt.
Bei mir war es tatsächlich Dune 2.
Und zwar nein, wirklich, bei mir auch? Okay, dann haben wir beide die Geschichte schon erzählt.
Bei mir war es im Keller des Nachbarsjungen. Der hat nämlich immer am PC seines Vaters spielen dürfen. Der hatte halt einen geilen Gaming-PC im Gegensatz zu meinem Vater. Er hatte nur so einen lumpigen Arbeitsrechner, da lief nichts Gescheites raus. Und das waren so meine ersten Erfahrungen halt, war eher so Let's Play. Also ich habe eher zugeschaut, ne? Also sowohl bei Doom als auch bei eben Dune 2. Und das war, wie gesagt, beim Nachbarsjungen. Witzigerweise, sein Vater heute immer noch, ich glaube, der ist jetzt Ende 70, immer noch großer GameStar-Fan. Und
oh, cool.
Das war also doch so bewusst Echtzeitstrategie wahrgenommen als eigenes Genre. Und hier passiert was Besonderes tatsächlich. Dune 2 habe ich mir dann später aber tatsächlich auf dem Amiga noch gekauft und dann dort gespielt, was eher nicht so gut war.
Nee, das stelle ich mir jetzt auch nicht so fantastisch vor. Aber schön, dass wir beide mit Dune 2 angefangen haben, weil Dune 2 ist ja das prägende Echtzeitstrategiespiel damals gewesen von Westwood, auch wenn es vorher schon Strategiespiele gab, die in Echtzeit abgelaufen sind, so ein Command HQ beispielsweise. Aber Dune 2 hat diese drei Säulen, Einheitenmanagement, Basisbau und Ressourcen sammeln, beziehungsweise das Spice sammeln, ne, so zusammengebracht, wie wir es bis heute von diesem Genre kennen, zumindest von seiner klassischen Ausprägung. Und bei mir war es auch so. Ja, bei mir hat auch damals mein Bruder Dune 2 mitgebracht und gesagt, hey, gibt es hier so ein Strategieding? Da sieht man so Panzerchen von oben und so. Und dann haben wir das angefangen. Und mein Bruder hat sehr schnell die Lust verloren, wie bei vielem, was er damals so mitgebracht hat, was nicht Wing Commander war. Und dann habe ich mich da aber irgendwie dran festgebissen. Ich weiß noch, es war der Sommer 1993, also ein Stück nach Release. Das Spiel ist ja 92 rausgekommen. Aber diesen Sommer habe ich mit Dune 2 verbracht, während mich immer wieder Leute dazu bewegen wollten, doch bitte mal ins Schwimmbad zu gehen und irgendwas zu machen, was man im Sommer tun sollte. Nee, ich habe gesagt, Dune 2, Das ist mein Spiel. Und warum war es mein Spiel? Weil ich besser war als mein Bruder. Denn mein Bruder hat ja schnell die Lust verloren und damit auch jedes Einarbeiten in wie dieses Spiel funktionierte oder so. Man muss auch dazu sagen, Dune 2 für alle Jüngeren, die uns zuhören, war noch ein sehr gewöhnungsbedürftiges Spiel. Also noch gewöhnungsbedürftiger, als es Echtzeitstrategie für euch vielleicht sowieso schon ist, was die Bedienung anging. Ich weiß nicht, Heiko, ob du das auf dich nicht erinnerst, weil man konnte immer nur einzelne Einheiten anwählen, also einzelne Soldatentrupps oder Panzer. Dann musste man auf einen Move-Button klicken und dann konnte man auf die Karte klicken, um sie irgendwo hinzuschicken.
Das ist ja super mühsam.
Ja, genau, das war super, aber wir hatten ja nichts. Ja. Ne? Also wir wussten ja nicht, dass es anders geht. Hier später dann irgendwie Command & Conquer, ganze irgendwie Armeen markieren per Rahmen und dann einfach per Linksklick irgendwo auf die Karte schicken. Vergiss so. Es.
Ja. Mein ich habe das damals tatsächlich gar nicht als mühsam nachempfunden. Für mich war das eine total natürliche Evolution des Adventure-Point-and-Click-Systems. Da hattest du ja auch immer Verben angewählt, damit irgendwer irgendwas macht.
Stimmt
eigentlich.
Also, ich fand das total logisch.
Ja, das ist dann quasi ein Adventure von oben.
Mit einem Armee. Maniac Menschen genauso gemacht, also klar.
Ja. Was ich damals so toll dran fand, ist einfach, dass ich es irgendwann verstanden habe. Also wie das Spiel tatsächlich funktioniert, ne, was ein Wurmzeichen ist, dass man den Ernter zurückziehen sollte, wenn der Sand so komisch wabert, dass man Raketeninfanterie in diesen sehr rudimentären Bergen platzieren konnte, damit sie nicht von Panzern überfahren werden in dem Spiel. Und das war mein Meisterstück, dass der Palast der Harkonnen, es gab ja die drei Fraktionen, Atreides, Ordos, Harkonnen. Ordos haben sie extra für das Spiel erfunden, die anderen beiden kennt man ja aus dem Dune-Universum. Und der Palast, die Superwaffe der Harkonnen, konnte so Cruise-Missiles verschießen, so Raketen mit Sprengkraft, die mehrere Gebäude zerstören konnte. Aber was ich dann rausgefunden habe, diese Rakete war halt immer nicht ganz zielgenau. Also du hast dann gesagt, okay, ich schieße jetzt auf den feindlichen Bauhof, also das Gebäude, das, wenn ich es zerstöre, dafür sorgt, dass der Gegner seine Basis nicht wieder neu aufbauen kann. Ich schieße jetzt, schlauer kleiner Micha, ich war da 10 Jahre alt, auf den Bauhof, damit ihre Basis nicht wieder aufbauen können. Aber die dumme Rakete trifft ja dann wahrscheinlich nicht, weil sie fliegt halt sonst wohin. Und dann habe ich rausgefunden, dass es jedes Mal wieder neu berechnet, wo diese Rakete hinfliegt. Und so bin ich zum Safe-Scammer geworden. Und habe dann immer wieder neu geladen, diese Rakete wieder abgeschossen, gehofft, dass der Bauhof getroffen wird, wenn es nicht passiert ist. Wieder neu geladen, wieder versucht. Und das, finde ich, war ein prägendes Erlebnis dieser Zeit und dieses Genres. Nämlich halt einfach diese Player-Agency zu entwickeln. Also ich habe eine, auch wenn es natürlich vom Spiel wahrscheinlich und von den Entwicklern so nicht intendiert war, also ich werde ja nicht Westwood da gesessen haben und sagen, hey, es ist super cleveres Spieldesign, dass man einfach neu laden kann und dann trifft die Rakete schon irgendwie. Aber ich habe einen Weg gefunden, erfolgreich zu sein in diesem Spiel. Also erst einen Scout rauszuschicken, um den Bauhof zu finden, irgendwie, wenn nötig, mehrere, falls sie vorher zerstört werden. Und dann zu gucken, okay, jetzt zerstöre ich das Ding mit meiner oder mit meiner Cruise Missile oder was auch immer das dann war. Also, und so habe ich mich in das Genre verliebt, weil ich mir dachte, endlich kann ich mal was.
Mit Safe Scumming.
Ja.
Aber ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr relevanter Punkt, weil es einerseits zwar schon, natürlich, Micha hat eine Mechanik ausgenutzt, aber dass es diese Mechanik überhaupt gibt, ist ein Zeichen, warum Dune 2 so prägend war, weil dort Dinge plötzlich eben in Echtzeit passiert sind und es hat sich lebendiger angefühlt als das, was man bis dahin häufig gespielt hat. Da war es eben dann doch, ne, dieses Rundenbasierte, das war einfach Aktion, Reaktion, Kausalketten, während sich das, was in Dune 2 passiert ist, viel, viel dynamischer angefühlt hat. Sei es die Wurmzeichen, sei, oder dass da überhaupt Würmer eben, Sandwürmer gab in der Wüste, sei es, ich meine mich auch erinnern zu können, dass man auch, das wird ein bisschen makaber, aber dass man eben auch Infanteristen mit Panzern überrollen konnte. Ja. Also, das hat sich irgendwie einfach lebendiger angefühlt als die Strategiespiele, die ich bis dahin kannte.
Ja, voll, total. Du hast immer direktes Feedback, ne? Das ist ja das Tolle an Echtzeitstrategie. Jede Aktion, die du ausführst, führt direkt zu einem Effekt, Gleichzeitig natürlich dieses Adrenalin, dass auch die ganze Zeit irgendwas passiert, auf das du reagieren musst. Ne? Ich mache einen Angriff, währenddessen greift die KI schon wieder meine Basis an, irgendwo im Hinterland. Und oh Gott, okay, jetzt kämpfe ich an zwei Fronten, also muss ich da das und hier das. Und also einerseits das und andererseits, dass es sich halt sehr direkt und sehr nah anfühlt einfach. Plus, und das war für mich immer eigentlich das Besondere an diesem Genre, plus es hat halt einfach diesen Schauwert, hey, hier ist eine ganze Schlacht im Gange in einer riesigen Landschaft. Natürlich, ne, wenn man es heute anguckt, denkt man sich so, okay, also es sah halt sehr pixelig aus damals noch und nicht im Ansatz irgendwie realistisch oder authentisch oder sowas. Aber ist ja egal, ne, nochmal, wir hatten ja nichts anderes. Und du kannst wirklich aus der Vogelperspektive eine ganze Schlacht sehen mit einzelnen Soldaten, die da rumlaufen oder auf dem Boden robben, mit Panzern, mit Flugzeugen, beziehungsweise diesen Ornithoptern, ne, damals in Dune 2, mit Sachen, die explodieren, mit Basen, die da zerstört werden. Und das zieht sich für mich so durch diese ganze Faszination Echtzeitstrategie wirklich dieses von oben auf dieses komplette Schlachtgeschehen schauen, sagen natürlich jetzt alle Leute, die, weiß ich nicht, Battlefield spielen oder Shooter spielen, ja, aber das ist doch noch viel toller, wenn man da mittendrin rumläuft. Ja, aber erstens gab's das damals nicht oder halt nur in sehr rudimentärer Form irgendwie in einem Battlezone oder irgendwie so solchen Sachen. Und zweitens hast du in einem Battlefield halt trotzdem nicht, es sei denn, du hast Battlefield 2 gespielt und da den Commander-Modus, hast du halt trotzdem nicht dieses Gefühl gleichzeitig der Kontrolle, ne? Und ich bin ja nicht nur da dran und ich sehe nicht nur alles, sondern ich kann auch alles kontrollieren und meine Panzer dirigieren und meine Superwaffen einsetzen oder noch schlimmer, meine ganzen Einheiten auch noch micromanagen wie in einem StarCraft oder sowas. Und das ist wirklich fantastisch gewesen. Plus, was zu diesem Schauwert noch beiträgt, ist Cutscenes. Und jetzt hatte Dune 2 keine großartigen Cutscenes, sondern nur so ein Intro. Das Intro war geil, war zwar auch gezeichnet, ne, also auch so in Pixel-Style, aber dieses Intro hat schon gezeigt, wie das, was du dann später in rudimentärer Weise aus der Vogelperspektive siehst, eigentlich in deinem Kopf aussehen müsste. Nämlich wie eine coole Dune-Schlacht, ne, mit Panzern, Ornithoptern, Erntern, also alles ein bisschen halt detailreicher dargestellt, als das Spiel es konnte. Und ein Spiel, was es später halt richtig gut gemacht hat, war Command & Conquer, logischerweise, wo sie ja diese Render-Sequenzen gebaut haben von den Einheiten, den Panzern aus dem Spiel, den Gebäuden aus dem Spiel, platziert halt in Landschaften, ne, oder das Siberium, das dann wächst und diese Landschaften bedeckt, in diesen Render-Szenen, die, also so Computer-Render-Grafik, CGI-Grafik, die, wenn man sie heute anguckt, auch aussehen wie, weiß nicht, wie der Prototyp von einem Pixar-Film oder sowas. Aber wenn man sie damals gesehen hat, hat man gedacht, boah, okay, also diese Schlacht, die ich hier in Top-Down-Pixel-Grafik-Perspektive sehe, sieht eigentlich in meiner Fantasie doch so aus wie in diesen geilen Cutscenes mit ihren 3D-modellierten Panzern. Und so, also zumindest damals ging's mir so, dass ich das dann so im Kopf zusammengebaut habe zu einem Spektakel, was sich da einfach abbrennt auf dem Bildschirm.
Sehr schön. Ja, ich habe vorher herausgefunden, dass ich tatsächlich auch mein erstes Spiel fast so quasi am PC war Stronghold, das habe ich ja mit Heiko hat das auch gespielt, was wir vorher geredet haben. Und ich habe das so ähnlich im Kopf, aber ich habe weniger die Schlachten genossen, sondern dieses Ressourcenmanagement, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Seht ihr das auch als sehr wichtig oder also macht euch das auch Spaß?
Ja, total. Also ich war schon immer eher, mein Hauptproblem mit Echtzeitstrategie ist bei aller Liebe eben immer der Stressfaktor. Also ich bin die klassische Schildkröte. Ja? Also ich will vor mich in Ruhe erstmal so hinbauen und bitte angreifen. Lieber alle gleichzeitig die größtmögliche Armee hochzüchten, nicht Angriffspakt und dann einmal es richtig krachen lassen. So, das ist die Art und Weise, wie ich Echtzeitstrategie liebe und spiele. Und deswegen war Stronghold natürlich für mich auch so ein Erweckungserlebnis, weil es eben so einen großen Wert auf die Basisökonomie gelegt hat. Das war ja ein halbes oder sogar ein Dreiviertel Aufbauspiel noch mit drin, plus die Echtzeitschlachten on top. Aber ja, diese Wechselwirkungen zwischen Gebäuden, auch nicht nur eben eine Wirtschaft hochzuziehen und Forschung, darf man ja auch nicht vergessen, gehört auch häufig dazu. Also eben dafür zu sorgen, eine funktionale Basis zu haben. Und auch das ist ja etwas, was so Und das ist vielleicht noch ein Faktor von Echtzeitstrategie, weshalb bei mir so gut, der bei mir triggert, nämlich tatsächlich Kindheitserinnerungen. Und zwar zum einen der Modellbau-Look. Also dieses, ne, ich schaue oben auf meine elektrische Eisenbahn und irgendwie, das sieht alles irgendwie so aus, wie ich mir das immer auf meinem, ne, oder kennt ihr noch diese Teppiche für Spielzeugautos?
Oh ja.
Ja, solche, also ja. Dieser Look von oben, das ist total, finde ich, was Kindliches, genauso wie dieser Basisbau natürlich bei mir sofort so Sandkasten, Sandburgen-Erinnerungen auch weg. Ne? Hier ziehe ich einen Graben und da mache ich eine Mauer und in die Mitte muss natürlich dann die Burg oder das Hauptquartier eben sein. Also dieses etwas auch wachsen zu sehen und es gleichzeitig zerstören zu können, mit einem Eimer Wasser oder einem exquisiten Fußtritt, natürlich nur bei der eigenen Sandburg.
Natürlich.
Das kommt da auch noch zusammen.
Ja, das ist halt einfach diese Befriedigung, etwas aufzubauen, ne, natürlich in Aufbauspielen, die sich komplett darauf fokussieren, im Anno und so noch größer oder noch detaillierter, aber die gibt's natürlich auch in so einem Echtzeitstrategiespiel. Ich erinnere mich auch, wie ich damals in Warcraft 1, da war ich 11 Jahre alt, für mich Tower Defense erfunden habe. Oder das, was quasi damals halt möglich war in Sachen Tower Defense. Ich habe nämlich von meinem Bruder per Hex-Editor, auch da wieder Grüße an alle Älteren, die noch wissen, was das ist, per Hex-Editor unendlich Geld cheaten lassen auf diesen Warcraft-Singleplayer-Kampagnenkarten. Und dann habe ich mir eine Basis aufgebaut, die jedem Ansturm statthält, den die KI zu leisten imstande ist. Also dann wirklich halt die Truppen so platziert an Flussübergängen, damit sie alles abfangen, was auch nur versucht, über diese Brücke zu kommen. Mit den Orks irgendwie Dämonen beschworen, die dann auf dieser Furt standen. Brücken an sich gab's, glaube ich, so nicht als Grafik, aber zumindest so Übergänge halt standen und dann alles mit ihren Riesenschwertern weggekloppt haben, was da kam. Und ich hatte überhaupt nicht die Absicht, diese Karte zu gewinnen. Also ich habe überhaupt nicht die Absicht gehabt, diesen Gegner zu überrennen, sondern einfach nur zu bunkern, zu towern, ne, einfach dem Sturm zu trotzen, was ja heute auch noch existiert als eigenes Untergenre der Echtzeitstrategie in diesen Survival-Strategiespielen, die in They Are Billions, einfach zu gucken, wie lange kann ich den Sturm aushalten, in dem Fall damals mit unendlich Geld, weil sonst wäre es irgendwann vorbei gewesen, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was dann die Faszination ist in einem Stronghold, ne, wenn man diese Burg wachsen sieht, wenn man die Warenketten immer weiter halt verfeinert und daraus dann auch die Armee generiert, ne, dann irgendwie so riesige, gigantische Burgen hat, die allein schon toll aussehen, oder auch in einem Age of Empires oder anderen solchen Epochenstrategiespielen, wenn Empire Earth beispielsweise oder Rise of Nations damals, diese Epochensprünge, ne, dass du immer weiter kommst, dann in die nächste Epoche, wo nochmal wieder modernere Sachen oder größere Burgen dann in AOE 2 möglich sind, oder in einem Empire Earth dann sogar halt immer noch modernere, ne, Waffensysteme von irgendwie Keulenschwingern bis am Ende zum Raketenwerfer. Und dieses Gefühl halt so aus dem Nichts irgendwie dann sowas aufzubauen, das liebe ich über so viele Genres hinweg, ne, von einem Minecraft über einem City Skylines bis halt auch damals in der Echtzeitstrategie. Das möchte ich nicht missen. Deswegen fand ich so Echtzeitstrategiespiele ohne Basisbau zwar auch immer cool, aber weniger cool.
Voll.
Nein, sprich ruhig.
Ach so, ne, weil was ich da noch einen ganz interessanten Aspekt finde, über den aus meiner Sicht eben auch zu wenige Spiele nachdenken und der in der Echtzeitstrategie genrebedingt inhärent ist, ist eine gewisse Eskalation. Du hast in einer relativ kurzen Zeit, in einem Echtzeitstrategiespiel, fängst du fast immer, ne, mit ein, zwei Einheiten an, alles ist friedlich, du baust deine ersten Gebäude, du hast erste Scharmützel, dann wird die Basis größer, du schaltest cooleres, mächtigeres Zeug frei, deine Einheiten werden größer, mächtiger, bis dann am Ende du dann halt die Super-Einheit freischaltest oder halt die Riesenrakete, die halt mit allem den Boden aufwischt, und das hast du halt innerhalb vom 15, 20 Minuten, diese Dramaturgie. Und das ist etwas, was fast allen anderen Genres in dieser Dramatik komplett abgeht.
Oh, das ist so clever. Das stimmt so total. Auch gerade im Multiplayer, ne, wenn du, oder in einem, ne, sei es sowas wie in einem StarCraft, wo du halt am Ende, weiß ich nicht, dann irgendwie die Zerg-Vernichter oder Vergifter auf die Archonen treffen, der Protoss, und drüber fliegt der terranische Schlachtkreuzer, ne, während am Anfang irgendwie nur ein paar Zerglinge und Marines umeinander rumhüppen. Andererseits auch in sowas wie einem Company of Heroes, ne, wo am Anfang du natürlich dich sehr schnell ausbreiten musst, um so die ersten Kontrollpunkte einzunehmen. Aber was da passiert an diesen Punkten, sind halt mehr oder weniger so kleine Scharmützelchen. Ne? Dann ist halt der Gegner mal mit einem Trupp noch da und dann versucht ihr euch da ein bisschen zu kabbeln um diesen Kontrollpunkt. Aber wenn es nicht klappt, erstmal nicht schlimm, gibt ja noch genügend andere, kann ich erstmal dahin gehen. Aber dann, ne, findet sehr schnell diese Eskalation statt, dass man merkt, okay, jetzt baut der Gegner Druck auf und ich muss auch Druck aufbauen. Ich habe immer bessere Einheiten, kommen die ersten Panzer dazu. Oh Moment, dann muss man da wieder Gegenmaßnahmen treffen, irgendwie Panzerabwehrkanonen oder irgendwie halt Infanterie, die damit klarkommt. Und dann wird's richtig hektisch und richtig stressig, aber auch richtig cool. Und ich finde, das allergrößte Eskalationsparadebeispiel ist sowas wie ein Supreme Commander. Supreme Commander wurde halt am Anfang so reingezoomt, ja, habe ich da meinen Roboter-Overlord, der halt baut halt seine paar Gebäudchen. Und im Laufe dieser Partie eskaliert das zu einer Schlacht mit hunderten Einheiten, wo du so weit raus, wo du bis zum Mond rauszoomen musst quasi, um das komplette Schlachtfeld im Überblick zu behalten. Kannst du aber auch, ne, bis deine Einheiten nicht mal mehr sichtbar sind, sondern nur noch als kleine geometrische Symbole auf dieser Karte zu hunderten rumfliegen, fahren und laufen. Und so dirigierst du dann diese Irrsinnsschlachten. Das ist auch für mich so das Kronjuwel, wenn es zumindest bei klassischen bodenbasierten Echtzeitstrategiespielen. Ne? Der Weltraum ist noch mal was anderes in Homeworld und Co. Aber was so bodenbasierte Spiele angeht, ist das Kronjuwel dieses Schlachtgefühls in einem Supreme Commander. Und denkst du, okay, hier ist eine Schlacht, die menschliches Vorstellungsvermögen übersteigt. Aber weißt du was? Ich führe sie, ich befehlige sie und ich meine Truppen stecken da mittendrin. Plus dann am anderen Ende des Spektrums sowas wie ein Dawn of War, wo du zwar auch große Schlachten befehligst, wo du aber so wundervoll reinzoomen konntest in den alten Dawn of War-Teilen und diese Nahkampfanimationen anschauen. Ne? Also einerseits gibt es eine strategische Ebene, wo gerade die Schlacht stattfindet, wo irgendwie um Ressourcenpunkte auch da gerungen wird. Ne? Company of Heroes, Dawn of War waren ja vom Spielprinzip nicht so weit auseinander. Aber gleichzeitig hast du dann halt deine Space Marine Truppe, die gerade mit den Kettenschwertern auf Orks einprügelt oder deine Helden, die sich irgendwie auf der Karte duellieren mit den Eldar oder sowas. Und dann kannst du reinzoomen und einfach diesen Animationen zuschauen, die auch ganz schön brutal waren, ne, für die damalige Zeit. Also auch das wahnsinnig geil, fängt sich auch im Gameplay wieder ein, diese Mischung aus dieser Makroperspektive, also dem Überblick über eine ganze Schlacht, und dieser Mikroperspektive, wenn ich möchte, kann ich einem einzelnen Trupp zuschauen, wie er, keine Ahnung, ne, eben Orks mit Kettenschwertern zerlegt oder wie ein Company of Heroes dann Deckung sucht hinter irgendwelchen Ruinen oder in Kratern oder sowas. Ja, das macht es schon sehr faszinierend. Und ein Spiel, oh Heiko, da wollte ich dich fragen, ob du dich noch erinnerst, ein Spiel, das ich da nochmal besonders hervorheben möchte, wenn es um den Schauwert geht, ist Schlacht um Mittelerde. Weißt du noch damals, als wir die ersten Bilder zu Schlacht um Mittelerde gesehen haben?
Ja, ist uns das Gehirn explodiert. Ich war ja sogar damals für Schlacht um Mittelerde 2, bin ich ja damals tatsächlich nach Los Angeles gereist und hab mir das bei EA direkt anschauen dürfen. Ich habe sogar damals die erste Preview für Deutschland geschrieben dazu. Es wurde damals ja viel, viel diskutiert, dadurch, dass es ja diese festgelegten Bauorte gab für deine Basis, ne? Aber was das Spiel optisch gemacht hat, war seinerzeit wirklich sensationell. Und eben dieses Gefühl, der Herr der Ringe-Filme zu transportieren einfach. Das war was Besonderes.
Definitiv. Die Schlachten aus dem Film als quasi gottgleicher General, der da mit der Kamera drüber schwebt, führen zu können. Alter, Midas Tirith, ja, das es ja gibt im Spiel, zu beschützen vor dieser Invasion von Mordor mit Gandalf. Ne? Ich kann Gandalf kontrollieren auf seinem kleinen Pferd mit so einem kleinen weißen Mantel, der dann da rumreitet. Alter, also das war im Prinzip auch so ein, ne, du siehst es, und so ging es uns damals halt echt bei vielen Echtzeitstrategiespielen, du siehst es und denkst, wow, krass, ne, was für ein Spektakel, ne, was für ein Feuerwerk, in dem Fall halt nochmal dadurch verstärkt, dass man es aus den Filmen kannte. Und es ist, glaube ich, eine Faszination, die heute nicht mal viele nachvollziehen können, weil heute ist Spektakel halt eher gleichbedeutend mit, weiß nicht, was man aus der Ego-Perspektive sieht in einem Call of Duty oder sowas, oder ne, was so richtige AAA-Spiele irgendwie angeht, wenn dann in Skyrim der Drache landet, ist jetzt auch schon ein paar Tage älter, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses von oben auf irgendwas draufschauen klingt für unsere heutigen Ohren oder insbesondere für die von Leuten, die halt damals nicht mit dem Genre aufgewachsen sind, jetzt eher nicht so, das ist so knallig, ne, nicht so bombastisch. Aber für uns war es das damals in diesem Genre. Das war ein Großteil dieses Reizes, warum man, oder warum ich zumindest Echtzeitstrategien gespielt habe.
Du hast es eh schon gesagt, also wir haben jetzt schon viel über damals geredet und im Vergleich zu heute ist es ja, würde ich sagen, ein bisschen so abgeschwachter Hype. Was müsste denn ein Echtzeitstrategiespiel heute alles bringen, damit es wieder so richtig reinknallt?
Oh, es ist ja gerade eines erschienen.
Genau, ja.
Ja, nämlich Tempest Rising, das ich auch gespielt. Weiß nicht, Heiko, hast du es gespielt? Bisschen
das
schon?
Ja, noch nicht, nee. Bin noch nicht zugekommen. Ich warte gespannt. Ich viele andere gute Spiele gerade.
Ja, Mensch, es gibt aber zu viele Spiele. Könnt ihr mal aufhören, so viele Spiele zu entwickeln, ja, damit wir uns auf das konzentrieren können, was wichtig. Iris, ruf da mal an.
Ich ruf da mal an. Ich gehe kurz. Entschuldigung.
Okay. Bitte nur noch Echtzeitstrategiespiele. Ja. Immer noch das, nur das, was für uns hier wichtig ist. Nee, Tempest Rising war im Prinzip auch ein bisschen der Zündfunke, der mich dazu gebracht hat, dieses Thema vorzuschlagen für heute, weil ich das nämlich selber gespielt habe und ich war da richtig heiß drauf mal wieder. Ich habe das nicht mehr so oft bei Spielen, dass ich mir denke, boah, das ist richtig Bock, das zu spielen. Und dann spiele ich so und denke mir, warum eigentlich? Also, weil es ist halt eine veraltete Darbietungsform. Ne? Man muss ja sagen, Tempest Rising ist enorm dreist in der Art und Weise, wie sie Command & Conquer kopieren, auch bewusst, ne, bis hin zur Musik, die vom selben Komponisten stammt, von dem Frank Lepecki, wie damals in Command & Conquer. Aber es erfindet nichts neu. Ne? Also alles, was du in Tempest Rising so spielst, und es spielt sich echt fluffig, es macht Spaß, es explodiert alles ein bisschen mehr, als es müsste, und das ist immer ein wichtiger Faktor, so bei einem Spiel, was wie Command & Conquer ist, alles, ne, das alles schön platzt, wenn man es kaputt schießt. Aber es hat nichts Eigenes beizutragen über dieses nostalgische und für mich tolle, ne, Gefühl hinaus, hey, hier ist ein Spiel mal wieder, wie es sie heute eigentlich fast nicht mehr gibt. Aber zum Beispiel, ne, dass da irgendwie, will gar nicht sagen, dass Echtzeitstrategie so groß gelebt hätte von der Story oder sowas, auch wenn ich mir neulich auf der Cactus sagen lassen musste von Herrn Klinge, dass irgendwie die Ratte und der Schakal oder wie die hießen in Stronghold,
der Wolf, tolle, das Schwein,
dass das charismatische Figuren waren.
Voll!
Ja, ich weiß nicht, aber das, wenn du mich festnageln würdest und sagen, was fehlt Tempest Rising, würde ich sagen, Kane. Also, weil das war damals in Command & Conquer, bei allem Schauwert, bei aller Coolness dieser Schlachten, hattest du halt zusätzlich dazu noch diese Darbietungsweise mit diesen, nein, ich würde nicht mal sagen bewusst, weil sie hatten damals nichts anderes, mit diesen trashigen Zwischenfilmen, mit Joe Kuchen als dieser glatzköpfige Sektenführer, der dir die ganze Zeit seine Dogmen ins Gesicht labert. Und das fehlt Tempest Rising so ein bisschen. Also da gibt's zwar auch einen Sektenführer, aber halt als computergenerierte Figur halt in Computergrafik. Und das ist auch nicht, also es ist halt einfach nicht mehr dasselbe wie damals. Vielleicht ist es nicht mal schlechter als damals, aber man kennt's halt schon. Mhm. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was müsste ein Echtzeitstrategiespiel schaffen, um heute uns wieder zu beeindrucken, dann ist es echt schwer zu beantworten, weil
Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr präzisen Gedanken dazu. Also für mich gibt's genau drei Dinge, die Echtzeitstrategie heute bräuchte, um wieder zu beeindrucken oder auch wieder die Massen so zu faszinieren, wie es halt vor 20 Jahren noch der Fall war. Da war ja Echtzeitstrategie das Blockbuster-Mainstream-Thema.
Ja.
So, gibt drei Dinge, die es bräuchte: Geld, Mut und Lizenz.
Okay.
So, weil die zur Wahrheit der Echtzeitstrategie gehört. Es wird ja immer gesagt, ne, Echtzeitstrategie ist nicht mehr innovativ, es wird da nicht mehr viel neu erfunden, was nicht so ganz stimmt, ne, so diese bisschen dieses, ne, They Are Billions und so, es gab schon noch mal Sachen, die was dazu gebracht hat oder so, jetzt diese Automation Games oder so. Aber zur Wahrheit gehört für mich, dass die Echtzeitstrategie das Echtzeitstrategie-Genre hat innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit wahnsinnig viel innoviert. Man denke an ein Supreme Commander hat mich ja schon erwähnt, mit den gigantischen Einheitenmassen, gibt's schon. Man denke an ein Empire at War, was einen globalen Star Wars oder einen universumsweiten Star Wars Krieg inszeniert hat, inklusive einzelner Planeten. Man denke an ein Empire Earth, das die gesamte Weltgeschichte rübergebracht hat. Man denke an ein Stronghold, das einen komplexen Burgenbau. Also dieses Genre hat in so kurzer Zeit so viele neue Sachen gemacht, probiert, dass es wahnsinnig schwer ist zu sagen, okay, hier, das ist das next big thing für Echtzeitstrategie. Und das ist das, woran auch viele, aus meiner Sicht, viele scheitern, die jetzt irgendwie versuchen, naja, wir machen Echtzeitstrategie massenmarkttauglich oder wir schauen jetzt, denken zuerst über E-Sports nach, über E-Sports gewinnst mit E-Sports Tauglichkeit, gewinnst du nicht die Herzen der Leute. E-Sports ist gut, um ein Spiel am Leben zu halten, aber erstmal musst du die Herzen der Leute erreichen. Und das würde gehen, dass jemand den Mut hat. Und ich bin jetzt super gespannt. Das ist ganz kurz off-topic, weil wir sind noch in Strategie, aber wie gut wird das Star Wars Rundenstrategiespiel, also Star Wars XCOM, ne, nenne ich es jetzt mal, performen. Werden das die Leute lieben? Werden es die Leute kaufen? Weil jetzt so ein Spiel zu machen, ein Star Wars RTS, wo jemand sagt, okay, wir geben das Leuten, die sich damit auskennen, die viel lieben. Es gibt ja Studios, die das, die Fahne nach wie vor hochhalten. Einem Publisher, der sagt, wir glauben daran, wir glauben, dass die Plattformen zusammenrutschen, wir ziehen das richtig groß auf. Das ist das, was es braucht. Es braucht Geld und Mut von einem Publisher. Und es klingt so träumerisch, aber wenn ich mir sehe, wie viel Geld und wie viel Energie zum Beispiel auch einen 2K jetzt in den Civilization gesteckt hat, in den Release von Civilization. Klar, auch eine große Marke. Ich halte es nicht für komplett abwegig.
Ja, ich lese jetzt schon die Kommentare dazu, dass Civilization 7 also sagen wir mal, ist kein Paradebeispiel für ein Release.
Aber es war eine Big-Budget-Produktion.
Aber es war eine Big-Budget, genau. Big-Budget-Strategiespiele kann es noch geben. Genau, daran sieht man's. Ich stimme dir total zu. Wir müssten ein Spiel haben, das mal wieder einen Produktionswert hat und einen Schauwert hat, wo du sagst, an dem komme ich fast nicht vorbei.
Schlacht um Mittelerde 3 mit moderner Technik wäre sofort
gekauft.
Die Leute bei uns würden komplett, also ne, GameStar-Zielgruppe, ja, die würden komplett eskalieren.
Ja,
komplett.
Shut up and take my money. Vor ein paar Jahren hat uns der Chris Taylor, der früher so Total Annihilation und Sachen gemacht hat, mal gesagt, er würde das Genre wiederbeleben mit einem Echtzeitstrategiespiel zu Transformers. Und man so denkt, okay, Transformers ist jetzt eine Marke, mit der ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Aber ich sehe den Gedanken, weil da kann man halt auch irgendwie, weiß ich nicht, Transformers, die sich irgendwie verwandeln können, plus irgendwie diese bösen Decepticons oder wie die heißen, ne, glaube ich. Schreibst du in die Kommentare, ich kenne mich nicht aus.
Decepticons so. Ist korrekt, ja.
Okay, dankeschön. Genau, also so zwei Transformer-Fraktionen quasi.
Autobots und Decepticons.
Ah, genau, okay, also so, ne, genau. Also so zwei Fraktionen, die sich halt so, die so wandlungsfähig sind, dann hast du ein bisschen Micromanagement drin, ein bisschen taktische Tiefe, je nachdem, in was du dich verwandeln möchtest, plus halt irgendwie noch so eine US Army oder sowas, die halt gegen die kämpft. Also ich find's unsexy, weil mich dieses Setting einfach nicht anmacht, aber von der Idee her, eine Marke zu verwenden, die zum damaligen Zeitpunkt halt sehr populär war durch die Kinofilme, jetzt ja auch wieder ein bisschen halt so ins Hintertreffen vielleicht geraten ist, also nicht mal so groß ist, wie sie es halt war, als die großen Filme rausgekommen sind. Aber von der Idee her war das schon ganz, ganz clever. Meine Marke, also meine Hoffnung, jahrelang, bevor wir festgestellt haben, dass Blizzard halt vollends den Glauben offensichtlich verloren hat an der Echtzeitstrategie, war ja ein Remake von Warcraft 1 mit den dann technisch möglichen Mitteln jenseits von StarCraft 2. Ne? Also, dass sie quasi alles nutzen, was sie aufgebaut haben an Engine, an Cutscene-Power, ne, an Zwischensequenzen und so in dem in dem StarCraft 2, ne, auch wie die Kampagne strukturiert war mit dem Hub, wo man dann mit den Leuten reden konnte zwischen den Missionen und Technologien freischalten oder neue Einheiten freischalten und so weiter. Und das einfach übersetzt auf das erste Warcraft mal in gescheit. Ne, ja. Weil Warcraft 1 war damals ein tolles Spiel. Ne? Ich habe bis heute habe ich das Handbuch hier zu Hause, um hin und wieder darin zu schmökern. Auch da wieder für alle Jüngeren, ein Handbuch ist ein Haufen toter Bäume, auf die ein Wiki gedruckt ist. Da wieder für die noch Jüngeren, ein Wiki ist das, was eine KI heute als Quelle nutzt, wenn ihr sie irgendwas fragt über ein Spiel. So, ich habe es geliebt, auch weil im Handbuch halt noch so Hintergrundinfos dann abgedruckt waren. War ja damals oft so, dass da noch ein bisschen mehr über Setting drin stand.
Und Zeichnungen von Chris Metzen.
Zeichnungen von Chris Metzen, tatsächlich. So, also Warcraft hatte eigentlich noch viel mehr Geschichte und Tiefe, die auch noch dazugekommen ist, dann nachträglich über Warcraft 3, was ja dann ein riesiges Epos war und dann noch viel ausgebaut hat, plus natürlich in World of Warcraft, wo sie sonst was alles noch dazu erfunden haben. So, jetzt nehmt doch mal diese ganze Warcraft-Lore und führt sie wieder zurück zum Ursprung in ein Warcraft 1 auf dem technischen Niveau, plus ein bisschen, ne, von Starcraft 2. Oh mein Gott, also ich 40 Euro hätte ich dafür bezahlt. Nee, Quatsch, das war immer ein bisschen mein Traum, weil ich mir dachte, so populär wie World of Warcraft ist und na heute vielleicht nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, aber ja immer noch das größte MMO und die Marke Warcraft ist immer noch wahnsinnig stark, dass man dadurch einer neuen Generation sagen könnte, hey, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Universum, das ihr heute aus World of Warcraft kennt oder von mir aus den Mobile Games aus dem Warcraft-Universum, wenn ihr die lieber spielt.
Oder aus dem Kinofilm.
Oder aus dem Kinofilm. Das wäre der perfekte Anlass gewesen. Genau. Wenn ihr das mal erleben wollt in seinen Ursprüngen und nicht Lust habt, dieses dämliche Warcraft Remaster zu spielen, was sie jetzt rausgebracht haben, dann haben wir was für euch, nämlich ein richtiges, fettes Remake, mit wo man mal merkt, dass Geld drin ist. Ne? Und was da nicht wieder irgendwie zurückgerudert wird, wie in Warcraft 3 Reforged, wo man plötzlich sagt, was denn, die Zwischensequenz Remake? Nee, das wollten wir gar nicht. Das war nie der Plan. Das war ein Fehler. Da hat sich jemand damals verquatscht auf der Bühne. Die Footage, die wir gezeigt haben, war fake.
KI.
So, aber das war jahrelang mein Traum, dass das kommt. Ich glaube nicht, dass der jemals in Erfüllung geht. Die Zeiten bei Blizzard sind vorbei. Aber einfach, wenn wir kurz eine Schweigeminute einlegen wollen, vielleicht für den Traum eines neuen Warcraft 1. Ansonsten gerne Star Wars. Ne? Ansonsten Empire at War 2, was ja Petroglyph schon vorgeschlagen hat, nach eigener Aussage bei Electronic Arts. Und Electronic Arts wollte es nicht. Ansonsten soll halt das wenigstens jemand machen. Ich hatte ja gehofft, dass Petroglyph nach den Command & Conquer Remasters den Auftrag bekommt von EA.
Ein richtiges Command & Conquer zu machen wieder, meinst du?
Ja, oder sowas, genau. Und jetzt ist ja klar, Command & Conquer ist eigentlich abgeschlossen von der Story hier mit CNC4. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn CNC4 einfach aus der Menschheitsgeschichte getilgt werden würde für irgendeine richtige Fortsetzung. Ja, aber nein.
Mein Gott, wenn Tomb Raider rebooten darf, darf es auch ein Command & Conquer.
Ja, genau. Oder lass es ein Generals 2 sein. Ne, das ist ja ein Spiel, wo man beim Setting, also die Story von Generals ist ja vollkommen egal. Ne, es ist einfach ein cooles, modernes Military-Setting, für das es ja auch eine Zielgruppe gibt, wenn man sich heute, weiß ich nicht, Broken Arrow oder sowas anschaut oder die Spiele von Eugene Systems, in Frankreich so ein Roost oder sowas. Also sprich, ne, so ein Military-Setting, aber halt mit dieser Command & Conquer-typischen Überdrehtheit, ne, in einem C&C Generals. Also auch da hättest du doch Petroglyph sagen können, macht uns halt ein Generals 2 in richtig schicker Grafik. Es gab ja sogar schon ein Generals 2. Ich habe es sogar gespielt. Ja. Es ist nur nie erschienen.
Und dann wurde es Free-to-Play.
Dann, ne, erst genau, der Plan war ja erst, sie machen es mit Singleplayer-Kampagne. Dann habe ich ja, das war vor wie, ich weiß nicht wann genau, aber vor einer Gamescom hieß es so, hey Micha, du kriegst ein Interview mit dem John van Kannerem, der CNC Generals 2 macht, wo ich sagte, wer macht das? Der Typ, der Might & Magic erfunden hat, der macht Generals 2. Interessant, aber okay. Und wir haben dann dieses Gespräch geführt und er sagte so, ja, pass auf, du, Singleplayer-Kampagnen, das mag ja keiner. Und ich schon so, boah, ey, John, jetzt wird's aber dünnes Eis, mein Freund. Und dann meinte er so, deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf den Multiplayer-Modus. Ich so, ja, cool, ist ja immerhin, also wenigstens Channels. Und machen es dann Free-to-Play. Und ich so, was? Okay, ihr wollt was? Und dieses Spiel hat nie das Licht der Welt erblickt. Zum Glück.
Zum Glück, ja. Talk about Multiplayer versus Singleplayer-Kampagne. Wie wichtig ist euch jeweils das eine und das andere? Oder was ist euch wichtiger?
Ich bin da der festen Überzeugung, ohne eine gut inszenierte Singleplayer-Kampagne wird jedes Echtzeit-Strategiespiel scheitern. Also zumindest mit einem gewissen kommerziellen Anspruch. Im Indie-Bereich, aber selbst da wird es halt schon schwierig. Das hat man bei den diversen Early-Access-Titel gemacht oder gesehen. Die haben fast alle eben noch eine storybasierte Kampagne im Verlauf irgendwann nachgeliefert und halt gemerkt, sie brauchen das, um die Leute eben reinzuziehen. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch aus einer Multiplayer-Perspektive wichtig, so etwas zu haben, weil du über eine gut gemachte Singleplayer-Kampagne, und da ist tatsächlich Stronghold, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, eine sehr elegante Möglichkeit hast, Einheiten, Funktionen auch kennenzulernen. Denn ein Hauptproblem für Echtzeitstrategiespiele in der heutigen Zeit, das klingt wie so ein alter, früher war alles besser Typ, das meine ich damit nicht, aber eine Herausforderung, die Echtzeitstrategiespiele haben, ist halt gigantisches Multitasking. Ja, du hast einfach eine Aufbauspielmechanik, du hast in der Regel Minimum 10 Einheitentypen, alle mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und auch noch eigenen Spezialfähigkeiten. Du hast parallel eine Wirtschaft zu managen und du hast meistens an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Das ist enorm viel Brainload, was du da zu verarbeiten hast. Deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, die Leute sukzessive an die Spielelemente heranzuführen. Blizzard ist da auch Meister drin gewesen in StarCraft 2. Und Stronghold ist für mich da immer noch der Prototyp, weil es da wirklich so war, im Grunde genommen, pro Mission gab es meist nur ein oder zwei Einheiten zusätzlich, neu. Und die waren dann immer in der Story-Mission auch essentiell, um die jeweilige Mission zu schaffen. Das heißt, du musstest die Einheit verstehen und ihre Einsatzfähigkeiten, um die Mission auch bezwingen zu können.
Ja, in StarCraft 2 war es auch so. Ich habe das gehasst, weil ich mir dachte, gib mir doch einfach eine offene Karte und eine Sandbox, statt mir zu sagen, hey, auf dieser Karte ist jetzt übrigens der Raumjäger neu. Und schau mal, da greifen irgendwie feindliche andere Raumjäger an. Bau den doch mal. Vielleicht ist es eine gute Idee. Also wo es halt sehr, sehr drauf zugeschnitten war, dass du diese Einheiten lernst. Aber ich gebe dir total recht. Eine Kampagne kann dir einerseits helfen, ein Setting besser kennenzulernen und zu verstehen, wer da gegen wen kämpft. Ne, wenn es jetzt nicht gerade Company of Heroes ist und der Zweite Weltkrieg, ist es ja immer dann erstmal oder Herr der Ringe, was man schon kennt, ne, oder Star Wars. Dann musst du ja erstmal kapieren, okay, wer kämpft da überhaupt gegen wen und warum. Was viele Spiele auch einfach nicht gut kommunizieren. Ich sag nur Grey Goo, auch von Petroglyph. Weiß ich bis heute nicht, es ist ja schön, dass die da einen Krieg führen, aber keine Ahnung, wer die sind, ja, die Leute. Was immer schlecht ist, ne, weil das halt die Verbindung zu dem Spiel dann schwächt. Und StarCraft ist auch sehr klar in seinen Fraktionen. Und das sind die Space Marines, das sind die Zerg und das sind die Protoss. Natürlich ist das von Warhammer 40k geklaut. Aber gut geklaut, ne? Also das Space Marines, ne, ist halt mehr oder weniger dasselbe wie ein Warhammer. Die Zergs sind die Tyranniden und die Protoss die Eldar. Ne? Kannst du eine Schablone drauflegen. Aber ist ja egal, weil es funktioniert gut. Und sie sind jeweils einzigartig und diese Einzigartigkeit überträgt sich dann auch wiederum, ne, auf die Einheiten auf den Schlachtfeldern. Die Protoss haben halt diese alte Technologie, die sie nicht reparieren können, sondern nur die Schilde wieder aufladen. Naja, so und so spielt sich's dann halt im Endeffekt auch. So eine Kampagne hilft dir wahnsinnig dabei, das zu verstehen und kennenzulernen. Plus, was eine Kampagne leisten kann, ist, noch mehr Vielfalt abzubilden, die so ein Spiel bieten kann, im Vergleich zu nur Multiplayer. Also in Anführungszeichen nur. Multiplayer ist super, aber in einer Kampagne kannst du zum Beispiel auch solche Sachen machen wie Kommando-Einsätze. Ne, damals große Sache gewesen in Command & Conquer. Hey, hier hast du nur diesen einen Elite-Soldaten und zwei Ingenieure, die nicht kämpfen können. Und hier ist eine Feindbasis mit 600 Raketensilos. Zerstöre sie. Und dann mal gucken, was du machst. Ne? Hier, Tempest Rising macht das jetzt auch. Habe ich gerade gespielt, gestern Abend noch. Einen Kommandoeinsatz mit so einer Scharfschützin und so Tarnpanzern, wo du halt auch eine feindliche Basis ausräuchern musst. Und du kriegst an verschiedenen Stellen dieser Karte immer wieder Verstärkung. Und wie es immer ist, also so spielt, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber wenn ich solche Einsätze spiele, schicke ich immer die Verstärkung in die sicherstmögliche Ecke der Karte, wo ihr nichts passiert, und spiele trotzdem die komplette Karte mit der Scharfschützin und dem Sanitäter. Also ich versuche, dass der Verstärkung irgendwie kein Haar gekrümmt wird und dass die einfach alle überleben. Aber ich will das nur mit den Kommandosoldaten dann schaffen, weil dafür sind sie da. So. Aber das kannst du natürlich im Multiplayer nicht machen, sowas.
Ne? Ja, aber hast halt auch das ist ja auch wieder was Tolles an Echtzeitstrategie, dass du halt diese Flexibilität eben auch hast. Einfach exakt. Inhärent im Genre, weil dich eben niemand dazu zwingt, alle Einheiten zu nehmen. Du kannst auch immer wieder einfach die Karte mit Türmen zupflastern oder nur eine Kommandosoldate nehmen. Aber exakt. Ich würde genau noch ein vergessenes oder von vielen vergessenes Echtzeitstrategiespiel erwähnen, das eine Mechanik gebracht hat, die Michas Dilemma erfüllt, was aber auch leider an seinen Fraktionen oder seinem Setting gescheitert ist, nämlich Rise of Legends. Weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast. Das war der Rise of Nations Nachfolger, das sich halt auf so einen ich fand das Setting cool, aber es war halt total am Markt vorbei. Das war so eine merkwürdige Mischung aus Orient, Steampunk und Fantasy. Also ganz wild. Aber was dieses Spiel hatte, und Schlacht um Mittelerde 2 hatte es auch ein bisschen, aber nicht so konsequent wie Rise of Legends, das hat eine Story-Kampagne mit einer strategischen Oberweltkarte kombiniert. Das heißt, du hast schon dich auf einer strategischen Karte vorgekämpft und es gab da auch Gegenangriffe. Aber du hattest eben auch immer sehr storylastige Einsätze, die quasi auch die Story vorangetrieben waren. Und trotzdem hattest du aber immer noch das Gefühl, einen dynamischen Feldzug zu führen und konntest halt auch immer Skirmish-Partien eben machen. Also das Gelernte mit mehr Freiheit einfach umsetzen. Das war eine sehr, sehr coole Kombination.
Ja, ich meine, Star Wars Empire at War hat das ja als freies Spiel auf dieser Galaxiekarte, wo du einfach von Star Wars Planet zu Star Wars Planet ziehen kannst mit deiner imperialen oder rebellischen Armee, um dann dort erst die Weltraumschlacht zu schlagen und dann das Bodengefecht. Das war natürlich damals im originalen Empire at War 2006 alles noch vergleichsweise simpel, aber auch schön. Seitdem wurde das ja in Grund und Boden gemoddet, ne, von solchen Mods wie Awakening of the Rebellion, die da irgendwie das Zehnfache, also wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, also eine Menge mehr Einheiten einbauen, eine Menge mehr strategische Möglichkeiten, sowohl im Weltraum als auch am Boden, irgendwie dir deine Armee nochmal so zusammen zu puzzeln aus den unterschiedlichsten Star-Wars-Truppentypen, die du dir vorstellen kannst. Und ich war auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Manchmal waren diese Strategiemodi auch ein bisschen anstrengend. Ne, also gerade im Schlacht um Mittelerde, weil da schon sehr viel so, Mick hat damals im Test geschrieben, damit schnelle Brot- und Butter-Missionen oder Kämpfe drin waren, die man halt machen musste, wo man sich aber eigentlich gedacht hat, so, ach, again? Aber gerade bei dieser Star-Wars-Galaxis halt wirklich sie nach und nach zu erobern, auch und insbesondere in den Mods, ne, auch da, es gibt ja auch Clone Wars-Mods, Awakening of the Clone Wars oder das andere, Republic at War heißt es, glaube ich. Ja, schaut's nach. Also die Clone Wars, die Klonkriege nachzuspielen, dann mit der Klonarmee gegen die Konföderation, gegen die Separatisten irgendwie. Das ist schon cool. Also das fängt halt auch so dieses Universum oder Galaxie erobern ein, was ich halt kenne aus Master of Orion oder einem Stellaris. Muss nicht zu viel sein, muss auch nicht zu komplex sein. Aber mochte ich immer, dann eigentlich, doch, am Ende. Wenn es nicht zu anstrengend wurde, zumindest wenn es im Weltraum war. So, das sind meine 5 Disclaimer, die ich damit schicken kann, was solche Modi angeht. Rise of Legends habe ich tatsächlich nicht gespielt, weil mir das Setting zu absurd war mit diesem Steampunk-Fantasy-Mischmasch damals. Hätte ich's mal gemacht.
Tja, mich würde interessieren, ob ihr auch schon mal am Smartphone so Mobile-RTS-Games gespielt habt oder ob ihr das als Schrott anseht. Wie ist da eure Meinung dazu?
Es ist halt anders. Also ich habe eine Weile mal dieses, wo man diese 3 Lanes hat und dann die
Plants hin und her. Zombie? Nein, ich weiß nicht, was du meinst.
Es war super populär.
Clash of Clans.
Nicht Clash of Clans, aber vom gleichen Hersteller. Ich hab schon wieder, nicht Clash of Clans, sondern weil du hast nur so kurze Partien gehabt und musstest quasi den Gegner zerstören.
Ja. Ich weiß komplett, was du meinst. Du
hast aber keine Aufbauphase drin.
Ich habe keine Ahnung.
Also A, habe ich ein Problem mit der Free-to-Play-Mechanik dieser Spiele und ist mir die meisten, also gerade die populären dieser Spiele, die funktionieren halt ausschließlich über diese Free-to-Play-Mechanik. So, dann fehlt ihnen den meisten irgendwie eine gescheite Singleplayer-Kampagne, sondern es ist fast immer ausschließlich auf Freischaltmechaniken und Multiplayer halt gemünzt, wo ich dann halt raus bin. Und bei den meisten anderen RTS-Umsetzungen auf Mobile bin ich halt wegen der Steuerung raus, weil halt die Kombi Tastatur-Maus bei RTS ist für mich durch nichts zu ersetzen. Und ich meine, es gibt ja wirklich die irrsten Umsetzungen, ja. Du kannst Rome Total War auf dem Handy spielen, wenn du möchtest. Aber wer will das möchten?
Ja, wer will das möchten, ja. War's Clash Royale?
Clash Royale war's.
So. Na also, weil woran ich die ganze Zeit denken muss, ist Warcraft Rumble, was ja ihr Clash Royale-Klon war von Blizzard, mit dem sie versucht haben, den alten Glanz von Warcraft auf das Handy zurückzubringen. Ich habe das sogar eine Zeit lang gespielt, als ich im Krankenhaus war und sonst nichts machen konnte. Spielt man halt Warcraft Rumble. Aber irgendwann ging es nicht mehr, weil mein Handy immer abgestürzt ist, weil es zu schlecht war für dieses Spiel. Es ist was anderes. Ne, vielleicht kann man es so am besten sagen. Das ist nicht das, was man eigentlich nicht die Echtzeitstrategie, mit der wir alten Leute aufgewachsen sind. Heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es gibt ja auch taktische Entscheidungen, die man da treffen muss. Ne?
Also sind schon kompetent gemacht, so ist nicht.
Ja, genau. Also, welchen Truppentyp schicke ich in welche Lane, damit er dort welche Feinde trifft und dann vielleicht halt jeweils, ne, dieses Schere, Stein, Papier-Prinzip steckt ja da auch da drin. Was ist der richtige Konter gegen welche Einheit? Und wie kann ich das möglichst schnell dann immer erkennen, wo der Gegner gerade angreift und womit, damit ich halt da die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen kann? Also sind schon clevere Spiele. Das gab's doch von Command & Conquer auch mal. War das Rivals? CNC Rivals?
Ja, gab's auch.
Das habe ich in der S-Bahn viel gespielt, beim Hin- und Herfahren zur Arbeit. Da war ich sogar gar nicht so schlecht.
Ich finde aber, dass diese Mobile-Echtzeit-Strategiespiele ein inhärentes Problem haben, nämlich die müssen halt immer innerhalb von 3 bis 5 Minuten funktionieren.
Ja.
Und das widerspricht sich wirklich diametral mit dem Gefühl, was ich von einem Echtzeitstrategiespiel haben möchte, nämlich genau diese Eskalationsdramatik, das Gefühl, eine richtige Schlacht zu spielen und eben nicht nur einen Scharmützel. Das ist halt auf dem Mobile Phone wahnsinnig schwer umzusetzen.
Ja, ich kann dem nur zustimmen, als jemand, der mal auf einer LAN-Party eine 6-stündige Multiplayer-Party StarCraft gespielt hat. Mit 3 Leuten eigentlich, aber der erste ist schon innerhalb der ersten halben Stunde rausgeflogen. Und dann waren wir noch zu zweit und haben uns dann immer wieder so bisschen bekriegt, bisschen abgetastet, gegenseitig Armeen aufgebaut. Keiner hat sich richtig getraut, so anzugreifen. Es war nur noch Zerg gegen die Terraner dann. Die Protoss waren halt sehr schnell weg, der dritte. Und nach 6 Stunden haben wir dann gesagt, komm, unentschieden, wir spielen es mal irgendwann zu Ende. Das haben wir nie gemacht. Also Jan, wenn du das Safe-Game noch hast, ich bin da. Können wir im nächsten GameStar-Stream vielleicht mal zu Ende ausfechten? Ich hab's nicht mehr, leider. So, aber deswegen es kommt dieses Epische nicht rüber. Ich weiß, dass es das falsche Wort ist, weil es eigentlich für eine Erzählung verwendet wird, aber es passt halt trotzdem, dieser Bombast, ich erlebe hier eine große Schlacht, ein großes Gefecht, das passt nicht auf den Bildschirm Handy, glaube ich, ist das Wort. Und ich habe halt so viele schöne Erinnerungen, das vielleicht nochmal, um eine Lanze zu brechen für Multiplayer, an Multiplayer-Partien, auch auf LAN-Partys und Co. Meine Lieblingserinnerung, pass auf, ist aus Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Das haben wir damals im LAN rauf und runter gespielt. Das war das Spiel so um die Jahrtausendwende.
Das hatte
war
die Killer-Delfine, ne?
Das hatte die Killer-Delfine. Und es hatte Flugzeugträger. Und meine Lieblingssituation auf einer Karte war, da gab es nur so ein Teich, also so einen besseren Fischteich oder sowas in der Mitte. Und jemand, gegen den ich gespielt habe, hat trotzdem es geschafft, da Dutzende von Flugzeugträger in diesen Teich rein, in diesen Badesee rein zu quetschen und dann von dort aus halt Sachen zu bombardieren. Und was ich dann gebaut habe, war eine Tanja. Das war diese Elite-Soldatin, Die hatte nämlich so C4-Sprengsätze, mit denen sie Schiffe versenken konnte. Und sie war als Infanterieeinheit ein bisschen resistenter gegen diese Bombenangriffe von diesen Flugzeugträgerschiffchen. Und dann habe ich halt erstmal diese Flugzeugträgerarmee ein bisschen abgelenkt mit Panzern, damit halt erstmal die Flugzeuge halt auf was anderes schießen. Und dann bin ich mit Tanja in diesen See reingeschwommen, schwimmen konnte sie nämlich auch, und habe dann einen Flugzeugträger nach dem anderen versenkt, nur mit ihr. Also irgendwie 10 Flugzeugträger oder sowas im Badeteich versenkt von meiner Tanja. Das sind Momente, wie es sie nur Echtzeitstrategie Multiplayer bieten kann. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch korrekt war, aber
die Botschaft kam trotzdem rüber.
Die Botschaft kam rüber. Deine Überzeugung,
auch in StarCraft, ne? Auch als StarCraft neu war damals, auch das zum ersten Mal im Multiplayer zu spielen und dann ein bisschen zu experimentieren mit den Fähigkeiten. Ich meine, wir kannten halt vorher in Command & Conquer, dessen strategische Tiefe im Wesentlichen daraus bestand, wer baut mehr Panzer. Ne? In Alarmstufe Rot 2, das kam zwar nach StarCraft, aber da nur kurz als Tipp, falls ihr es noch spielen wollt in der Originalversion, war es der Prisma-Panzer. Wenn man vom Prisma-Panzer irgendwie 30 gebaut hat und die haben hochgelevelt, ne, die haben ja Erfahrung gesammelt und haben dann irgendwie stärkere Fähigkeiten oder Waffen freigeschaltet, wenn sie genügend Gegner erledigt haben. Hochgelevelte Prisma-Panzer im Pulk, unschlagbar, absolut keine Chance, niemand. So, bei StarCraft war das Coole, da gab es halt diese Tank-Crush-Geschichte nicht, ne? Und da gab es nicht einfach irgendwie nur einen möglichst großen Knödel an Einheiten bauen, sondern musstest und konntest, und das war das Tolle, echt überlegen, womit überrasche ich den Gegner? Wie setze ich die Fähigkeiten, die ich habe, halt ideal ein, um meinem Widersacher das Leben zur Hölle zu machen, ne? Da haben wir natürlich noch nicht in so E-Sport-Strategien gedacht, wie irgendwie Seven Roach Rush oder so, was es heute für StarCraft 2 gibt. Aber halt überlegt, okay, ich kann Zerg eingraben. Das kann ich nutzen für Hinterhalte. Und vielleicht erwartet es dann der andere nicht genau an der Stelle der Map. Oder ich kann mit der Zergkönigin so einen kleinen Parasiten an eine Arbeitereinheit heften, mitten in der gegnerischen Basis, die dann da rumläuft und Gebäude baut. Und wenn der Gegner die nicht anklickt und das kleine grüne, ich glaube grün war es, die kleine grüne Schrift unten im Interface sieht, Achtung Parasit, dann sehe ich alles in dieser Basis. Also habe ich Sichtweite und dann kann ich halt ein paar... wie hießen denn die Wächter bauen, glaube ich, von den Zerg, diese Bombereinheiten, und kann diese Basis aus sicherer Entfernung zerlegen, während der Gegner sich noch überlegt, warum ich ihn sehe. Fantastisch, ne? Und sich dann immer wieder halt solche Sachen ausdenken zu können mit den Spezialfähigkeiten der Einheiten, mit all dem, was da an kleinen taktischen Möglichkeiten drin gesteckt hat in einem StarCraft und dann natürlich auch in einem StarCraft 2. Das ist toll. Und das funktioniert halt in einem Multiplayer, wenn es klappt, muss man dazu sagen, so viel besser als im Singleplayer, weil es so viel befriedigender ist, das dumme Gesicht der Person zu sehen, der man das gerade antut. bei einer KI klappt es noch nicht. Vielleicht erfindet mal jemand eine KI. Wir sind ja jetzt langsam technisch auf dem Level, die dann auch ein dummes Gesicht macht, wenn ich sie irgendwie besiege.
Es wäre nicht das Gleiche.
Es wäre nicht das
Gleiche. Keine KI kann jemals so ein schönes, dummes Gesicht machen.
Wie vielleicht eine KI besiegst. Von Maurice. So eine KI-Avatar von Maurice. Nicht, dass ich Maurice in letzter Zeit mal besiegt hätte, aber das ist darüber reden wir jetzt nicht. Aber fände ich gut. Das wäre der Fortschritt, den ich gerne sehen möchte. Eine KI,
die dumme Gesichter machen kann.
Genau, die Multiplayer so gut simuliert gegen eine KI, dass es mir eine große Befriedigung ist, diese KI in den Hintern zu treten. Sie muss aber auch schwach genug sein, dass ich das kann.
Eben, wollte ich sagen, ja. Die KI überlistet dich doch höchstwahrscheinlich.
Ja, also eine sehr schwache KI, die aber sehr menschlich wirkt. So, vielleicht können wir es darauf einigen.
Sie muss halt dumm sein, aber menschlich dumm.
Genau, menschlich dumm. Genau, das ist ja auch der alte, haben uns ja auch viele Entwickler gesagt, als wir mit ihnen über KI-Entwicklung gesprochen haben, schon vor Jahren, also nicht im Sinne von KI heute, Machine Learning, sondern einfach KI-Gegner, Computergegner in Strategiespielen, die meinten, na, wir können überhaupt keine Gegner bauen, die so gut sind wie Menschen, oder wir dürfen sie nicht bauen, weil sonst bist du, Micha, am Ende frustriert und schmeißt das Spiel hin. Ne? Also wenn du eine KI oder Computergegner hättest, die halt so kreativ sind wie Menschen, die so gut mit den einzelnen Mechaniken umgehen können im Spiel, wie jemand, der das seit einem Jahr als E-Sport spielt, dann hat ja jemand wie ich überhaupt keine Schnitte mehr gegen irgendwas. Ne? Deswegen ist natürlich auch ein bisschen ein Ding, ne? Eine kleine Ausrede, weil man wird es auch dann nicht so hinkriegen vielleicht. Aber ich finde es auch schon sehr plausibel, eine KI muss immer dumm genug sein, um mich zumindest gewinnen zu lassen, wenn ich mich gut anstelle, sagen wir es mal so.
Ja, ich finde einfach dann trotzdem schade, dass doch der menschliche Faktor verloren geht, weil so LAN-Partys hättest du da mit solchen KIs auch nicht mehr.
Nee, das nicht. Es sei denn, man kann sie irgendwann in so menschenähnliche Androiden einbauen, aber wir wollen hier nicht vorgreifen.
Und sie muss nach alter Pizza riechen.
Ja. Und sie müssen, wenn du nicht am Platz bist, deine kompletten Festplatten durchsuchen und deinen Desktop löschen oder sowas, wie man es halt immer gemacht hat auf LAN-Partys. Wenn eine KI mal so weit ist, brauchen wir keine Menschen mehr. Dann können die das unter sich ausmachen.
Dann haben wir den Weltuntergang aber auch schon vorprogrammiert, glaube ich.
Ja, aber LAN-Partys waren im Prinzip der Katalysator für alles, was ich geliebt habe im Gaming um die Jahrtausendwende. Ne? Klar, natürlich auch dann erste Shooter, auch ein Counter-Strike logischerweise, was da aufgekommen ist. Aber natürlich auch Echtzeitstrategiespiele. Und insbesondere ein Alarmstufe Rot 2 hat sich da eingebrannt. Und da nicht dank seiner Kampagne, sondern, also gut, wobei, da muss man auch nicht viel erklären, es sind halt Alliierte gegen Sowjets. Ist jetzt auch nicht so schwierig.
Und
ne?
Einstein lebt.
Und Einstein lebt, genau. Aber insbesondere Alarmstufe Rot 2 haben wir wirklich rauf und runter gespielt und halt diese legendäre 6 Stunden StarCraft-Multiplayer-Partie. Das sind halt tolle Erinnerungen und die habe ich nicht mit Mobile-Strategie-Spielen. Oh, weißt du noch neulich, diese krasse C&C-Rivals-Partie zwischen S-Bahn Donnersberger Brücke und Leim? Wow, ui, da habe ich dem, wer auch immer das war, unbekannte Person im Internet mal richtig gezeigt, ne?
Aber nee. Kannst du dir nicht, also ich denke mir halt, dass es für junge Menschen vielleicht so ein bisschen den Einstieg in Echtzeitstrategie erleichtert über solche Spiele und vielleicht das Genre ja doch irgendwie wiederbelebt dadurch eventuell?
Nicht diese Art.
Nee, ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, weil diese Spiele ja komplett anders funktionieren. Okay. Also man trifft auch strategische Entscheidungen in Echtzeit. Aber viele der Komponenten, die wir eingangs des Talks besprochen haben, die sind da eben einfach nicht vorhanden. Und wenn du halt jemanden, der vielleicht 100 Stunden Clash Royale gespielt hat, dann jetzt auf einen Tempest Rising setzt, wird diese Person
verzweifeln.
Aber was das alles soll.
Ja, okay. Also gilt ja im ähnlichen Maße für MOBAs, die jetzt auch schon kein neues Phänomen mehr sind. Ich weiß noch, wie ich das ursprüngliche League of Legends getestet habe für GameStar damals. Da wusste ich noch nicht mal, wie man MOBA überhaupt schreibt. Aber die haben ja nicht dafür gesorgt, dass sich mehr Leute wieder für klassische Echtzeitstrategie interessieren, weil es einfach komplett andere Spiele sind. Und bei einem MOBA bist du ja sogar noch näher dran, ne? Das spielst du ja auch wie klassische Echtzeitstrategie, nur halt mit einem Helden. Das ist ja nicht umsonst aus StarCraft und Warcraft hervorgegangen, dieses Genre. Aber dann zu sagen, hey, cool, also wenn ich es jetzt mit einem Helden mache, dann möchte ich auch mal wieder eine Basis bauen. Es funktioniert dann leider nicht. Ich glaube, das ist halt das wesentliche Problem dieses Genres. Es ist ein alte Leute-Genre geworden. Ne? Viele Junge, würde ich denken, kennen es in der Form, wie wir es gerade besprechen, nicht mehr. Oder wenn sie es kennen, dann halt irgendwie von den Eltern, ne? Oder aus Erzählungen in Podcasts, mal völlig illusorisches Beispiel. Aber es gibt halt klar, immer noch moderne Varianten davon. Wie gesagt, ein Broken Arrow, was recht gut läuft gerade, glaube ich. Natürlich sowas wie jetzt Tempest Rising. Aber auch die, ne, ich lehne mich mal aus dem Fenster, die sind jetzt auch nicht für die Gen Alpha gemacht. Sondern nicht halt,
genau. Nach Belfast 3 oder so, mit dem ich tatsächlich in den letzten Jahren noch sehr viel Freude hatte.
Belfast 3, fantastisch. Darf man nie vergessen. Ich vergesse immer die Belfast-Serie. Aber deswegen haben wir dich eingeladen. Also wenn mal jemand...
Bisschen Stronghold, bisschen Spellforce, der Klinge macht das schon.
Ja, also wenn ich mal jemanden mit Spellforce verbinde, dann dich. Weil alles, ich habe das ja gar nicht gekannt, als ich damals zu GameStar gekommen bin, aber da lag ja in deinen Händen damals in der Redaktion die komplette Spellforce-Berichterstattung.
Ja.
Ich find's ein bisschen traurig, weil jetzt klingt es so, als ob das Genre auch aussterben wird, wenn wir dann mal nicht mehr sind, aber ich hoffe, dass es doch so einen Vintage-Touch bekommt und die Leute es dann wieder spielen.
Also die frohe Botschaft an der Stelle ist, es lebt ja. Es lebt nur vielleicht außerhalb der Geschäfte, oder was heißt Geschäft, heute geht da keiner mehr in den Laden, aber außerhalb von zum Teil PlayStation Store und Xbox Store, aber es lebt im Modding. Ich habe es vorhin schon gesagt, Empire at War hat eine große, aktive Modding-Community, die auch immer wieder Sachen weiterentwickelt. Gerade erst wurde mir in den YouTube-Kommentaren empfohlen, Command & Conquer Generals Evolution. Das ist eine Mod, die quasi Channels 2 nachbaut in der Engine von Alarmstufe Rot 3. Die ja immer noch gut aussieht. Also dadurch, dass sich auch nicht viel getan hat in dem Genre, gucke ich mir Alarmstufe Rot 3 an und denke mir immer noch, ah, schönes Wasser, ne, unter anderem. Oder es sieht immer noch ganz cool aus. So. Und wenn man wirklich möchte, kann man heute auch immer noch wieder neue Mods finden. Ist natürlich alles dann immer bei Modding, ne? Vielleicht ist es halt nicht rund oder es ist nicht fertig entwickelt oder das Modding-Team hört mittendrin auf, weil irgendwie, ne, sie einfach nicht mehr zusammenarbeiten können oder weil jemand die Lust verloren hat oder sowas. Aber grundsätzlich spürst du da immer noch diese Community-Leidenschaft für diese Spiele. Und ich glaube, das ist dann auch, wo halt sowas wie ein Tempest Rising oder auch ein Dorf, ne, um das nochmal, weil der Titel halt so gut ist, Dorf, ne, Dorf, um das nochmal vorgehoben zu haben, wo die dann ansetzen und sagen, hey, ihr seid doch da immer noch aktiv, ihr seid da immer noch mit Leidenschaft dabei und guckt mal, hier ist mal wieder ein neues Spiel in der Art, ne, wie ihr es lange nicht offiziell bekommen habt. Auch Dorf ist ja so ein bisschen, jemand hat es verglichen mit Crush, Kill and Destroy, KKND in den Kommentaren, finde ich auch sehr treffend, dieser Pixel-Look. Und deswegen denke ich, also, das Echtzeitstrategiespiel lebt. Es ist halt leider nicht mehr so prominent, dass es sich lohnen würde, das Heiko-Spiel zu entwickeln, was du vorhin skizziert hast.
Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Pass auf, jetzt kommt ein Spitzengag. Ich glaube, die Aufbauspiele könnten da Aufbauhilfe leisten. Denn ein Anno 1800 hat aus meiner Sicht etwas ganz Erstaunliches geschafft, nämlich eine sehr gute Konsolensteuerung zu entwickeln. Und Anno 117 wird jetzt parallel tatsächlich sogar entwickelt. Also es gibt keine Portierung. Und wenn ein Anno 117 mit dem Budget sehr gut läuft auf Konsole mit dem, was sie eben auch bei der Steuerung machen. Weil das Problem, was RTS eben auf Konsolen immer hatte, und das ist nun mal das Problem gewesen, ne, der PC, Anfang des Jahrtausends war halt der PC die Lead-Plattform. So, und da konnte man entsprechend auch mit Echtzeitstrategie wahnsinnig viel Geld verdienen, zumindest gemessen an den Budgets. Wenn du heute ein Spiel mit einem hohen Budget hast, dann kommst du eigentlich um Konsolen nicht wirklich herum. So, entsprechend hast du das Steuerungsproblem bei RTS zu lösen. Und es gab Versuche, Halo Wars ist vielleicht der prominenteste, die haben aber immer ein Stück weit was dafür geopfert, sei es so, ne, was die Größe des Kampfes angeht, was so diese Epik angeht, die jetzt einen Micha erwähnt, das war dann eher meistens dann doch so Scharmützel getrieben. Und Anno 1800, also ich habe es mal gespielt auf Konsole, hat es geschafft, dieses ohne Kompromisse, dieses gewaltige Spielgefühl und diesen globalen Ansatz eines Anno 1800 steuer- und spielbar auf der Konsole zu machen. Ist nicht ganz so gut wie auf dem PC, aber es ist natürlich ein deutlich langsameres Spiel, ja, also da macht es jetzt nicht so viel aus, wenn du die Option nicht gleich sofort findest wie bei einem RTS. Aber vielleicht, ich zwinge mich da auch ein bisschen in den Optimismus, weil ich hätte einfach gern wieder hochwertige Echtzeitstrategie-Spiele, auch tatsächlich in Blockbuster-Qualität. Ich glaube, sowas bräuchte es, um das Genre zu revitalisieren.
Das ist wirklich ein sehr spannender Punkt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, zumal wir bei Anno 117 ja eh gerade, ne, wir wissen es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, aber gerade gerne davon ausgehen würden, dass es wieder ein landbasiertes Militärsystem hat. Weil du kannst doch kein Römer-Strategiespiel entwickeln ohne Legionen,
also die auf Barbaren draufkloppen. Alle Indizien sprechen dafür, alles, was sie gezeigt haben.
Genau, also im Prinzip, ne, kann es das haben. Man weiß noch nicht, in welcher Form, ob die wirklich direkt kontrollierbar sein werden, die Militäreinheiten. Ob es ist wie früher in den Siedlerteilen, dass du einfach Truppen aushebst und dann sagst, okay, greif mal bitte da drüben an, aber du hast keine Möglichkeit zum Mikromanagement oder sowas, kann ja alles noch sein. Ist vielleicht sogar wahrscheinlich, wenn es auch auf Konsole gut funktionieren soll. Aber dass dadurch mal wieder ein bisschen, naja, der Mund wässrig gemacht wird, dass so Echtzeitstrategie und coole Schlachten aus so einer Generalsperspektive was Spannendes sind, auch für Leute, die Konsole spielen, möglich. Ich meine, auch in Age of Empires, wie heißt es mit den Göttern? Age of Mythology, Retold, also das Remaster von Age of Mythology.
Microsoft hat die Spiele auch für Konsole umgesetzt.
Genau, gibt's ja auch für die Konsole, inzwischen sogar für die PS5. Also auch Microsoft ist da ganz ordentlich hinterher und wir wollen sie nicht verschweigen. Wir haben jetzt sehr viel über andere Spiele gesprochen, aber wir haben auch gerade erst auf der Cactus sehr intensiv über Age of Empires gesprochen. Deswegen wollten wir mal ein paar andere ins Rampenlicht zerren, was unsere nostalgischen Erinnerungen angeht. Aber Microsoft kann dazu mit beitragen, ne? Wenn sie jetzt weitermachen, Age of Empires 2 auszubauen, Age of Empires 4 natürlich auszubauen und Age of Mythology auszubauen und das dann auch wieder auf die Konsole zu bringen und damit zu beweisen, dass es weiterhin auch heutzutage eine Zielgruppe dafür gibt oder zumindest eine Zielgruppe, die dann den Game Pass dafür abonniert oder warum auch, woran auch immer Microsoft seinen Erfolg messen möchte, dann ja, vielleicht. Vielleicht geht. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir jemals wieder so einen Monsterbrocken kriegen werden wie StarCraft 2 über 3 Spiele hinweg, wo ich damals im BlizzCon-Publikum saß und sie gesagt haben, boah, wir machen jetzt 3 Spiele. Und ich so, warum? Ich hätte es gerne als 1, aber okay, wenn ihr meint. Ne? Aber dass sowas jemals wieder passiert in dem Genre, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Stört mich im Fall von StarCraft auch nicht, um das mal zu sagen, weil für mich ist die Geschichte abgeschlossen. Ich brauche da nichts mehr. Lasst es ruhen. Ne, also, da muss nichts mehr nachkommen, auch wenn jetzt gerade
Warcraft 4 hingegen.
Aber Warcraft ist ja schon weiter erzählt in WoW. Ja, weil wenn du jetzt Warcraft 4 machen würdest, müssten ja da die Dunkeleisen-Zwerge gegen die Draenei und ich weiß nicht, Blutelfen und sonst. Also was da halt alles noch dazugekommen ist an Lore.
Pandaren.
Ja, Pandaren, genau. Also, es ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich geworden, ja, deswegen war vielleicht mein Vorschlag eher so das Remake vom ersten Teil. Da waren es noch Orks versus Humans. Das ging noch. Ja.
Es war doch halbwegs übersichtlich, ja.
Genau, da kam man noch mit. So, aber trotzdem, ne, einfach da nochmal irgendwie zu sagen, naja, also es ist noch nicht ganz vorbei. Auch Blizzard könnte ja sagen, oder beziehungsweise Microsoft, wir geben halt die Marke Warcraft für ein Echtzeitstrategiespiel an ein kleineres Studio. So wie Forgotten Empires, die halt am AOE 2, an der Definitive Edition mitgearbeitet haben, die jetzt auch an Stellaris beteiligt sind, witzigerweise habe ich gesehen, okay. Aber sich halt zu suchen, okay, vielleicht gibt es ein kleines Studio, was Bock hat, mit dieser Marke und einem ordentlichen Budget ein schönes, neues Echtzeitstrategiespiel zu entwickeln, nur so auf dem Niveau von einem zumindest Age of Mythology Retold. Könnte ja klappen. Wir halten auf jeden Fall unsere Daumen umklammert, dass es dazu kommt.
Auf jeden Fall. Ja. Habt ihr abschließend, oder nicht habt ihr, ich würde mir wünschen, dass ihr abschließend in einem Satz noch sagt, warum ihr Echtzeitstrategiespiele liebt.
In einem Satz?
Ja.
Spult doch mal zum Anfang zurück und hört euch alles
70 Minuten drüber gesprochen.
Ja, aber jetzt will ich es auf den Punkt gebracht. Ein Grund für euch.
Boah.
Also bei mir ist es halt wirklich dieses, weil es mir erlaubt, wieder Kind zu sein oder kindliche Gefühle, kindliche Abenteuerlust in mir zu wecken.
Das finde ich schön, das ist gekauft.
Ja, ich befehlige gerne Leute aus der Perspektive von oben.
Ja, also,
so sehe ich mich als Manager einfach. So führe ich euch als Videoteam, Iris. Ja. Ich sitze in so einem Turm und sehe unten, wie ihr so rumrödelt als Videoteam. Und hin und wieder sage ich dann, okay, ihr 5 jetzt zur Cactus nach Leipzig, ihr 7 da drüben zur Gamescom. Ne, Angriff auf beiden Seiten. Dann kriegen wir das schon hin, irgendwie alles. Nee, weiß ich nicht. Also,
und ihr baut einen Turm.
Ja.
Und ihr baut, genau, ein paar Defense, ihr baut Defense ums Videoteam rum, so genau. Eine Mauer oder so, genau. Genau, aber ich bin sehr gut bei Heiko, das hast du schon sehr gut gesagt, dass es einfach jetzt auch immer ein Tempest Rising spielt und deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut, dass es diese Rückkehr von etwas ist, was prägend für mich war in meiner Jugend und Kindheit. Und das haben ja Leute heutzutage immer noch, nur halt mit anderen Spielen. Ne, ich denke, die übernächste Generation wird sich vielleicht auch eine Gen Alpha jetzt angucken und sagen, hey, euer Roblox, ne, was ist das für ein Käse? Wir haben doch heute Gehirnchip-Spiele, ihr Trottel. Ja, aber natürlich wird es trotzdem für die Leute, die heute damit aufwachsen, den Stellenwert haben, den jetzt, vielleicht könnt ihr es so nachvollziehen, wenn ihr jünger seid, wenn ihr älter seid, wisst ihr eh, wovon ich rede, aber wenn ihr jünger seid, den jetzt halt diese Echtzeitstrategie für mich hat, dieses das ist, womit ich aufgewachsen bin. Das hat mich geprägt. Ne? Und es bringt mir, wie bei allem, mit dem man sich beschäftigt, aus der Kindheit, auch wenn ich es dann halt wieder erlebe, auch wieder ein bisschen Kindheit mit zurück. Ich meine, hinter mir steht ein Regal voller Lego. Ratet mal, warum das so ist. Ne? Weil es einfach ein bisschen, es ist ja oft so, dass man sich dadurch ein bisschen mehr heile Welt, vielleicht einfachere Welt auch wieder zurückholt, als man sie als Erwachsener halt einfach heutzutage hat, mit ganz vielen Dingen, für die man verantwortlich ist und auf die man achten muss. So, und das ist
also haben Strategie wir auch im Spiel ganz viele Leute, genau, die uns verantwortlich fühlen.
Ja, ganz genau. Ja, richtig, da muss ich da. Ja, aber da ist es ja egal, wenn dann halt, weiß ich nicht, irgendwie
alle sterben.
Wenn, ja, ja. Hm, okay, hm, vielleicht sollte, okay, mein Chef sieht dieses Video jetzt besser nicht hier. aber das war jetzt ein sehr langer Satz, aber ja, es bringt mir die Kindheit ein bisschen zurück. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Spiele gäbe, die das tun. Zeiten ändern sich, ne? Ich will da gar nicht melancholisch sein, aber ich bin einfach happy, sowas wie ein Tempest Rising jetzt zu haben, wo ich mich einfach dran setze, das Spiel einschalte, ich höre diese Industrial-Mucke und denke mir, geil. Habe auch einen YouTube-Kommentar gesehen jetzt zu dem Multiplayer-Duell zwischen Maurice und mir, wo jemand drunter geschrieben hat, was ist das für eine fürchterliche Musik? Kann mal jemand dieses Geplärre ausschalten in diesem Spiel? Und denke so, ja, aber guck, du bist halt nicht mit Command & Conquer groß geworden. Ne? Also du, oder vielleicht hast du damals schon gesagt, was für eine fürchterliche Musik, ist auch fair enough, ne? Aber wenn ich halt da reinkomme und es gibt wirklich, weil das ja auch derselbe Komponist ist, Motive in diesen Stücken, die halt exakt Command & Conquer sind, und diese C&C-Soundtracks sind bei mir eingebrannt ins Gehirn. Also das war halt einfach Jahre meines Lebens, also nicht am Stück natürlich, aber ne, über Jahre hinweg etwas, was sich bei mir so eingeprägt hat. Und das jetzt wieder zu hören, ist wie nach Hause kommen. Und ich mag es, nach Hause zu kommen. Nicht nur am langen Arbeitstag, sondern auch im Gaming.
Wow. Das finde ich schön. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, meiner Meinung nach. Das kann man gar nicht besser sagen. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt in eure Nostalgie-Momente. Und wenn euch das Video da draußen gefallen hat und ihr auch mit uns in Nostalgie geschwommen seid, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Talk. Und esst nicht alle Schokohasen auf einmal auf, davon bekommt ihr Bauchweh. Bussi und Baba.
Ich habe gar nicht Star Trek Armada erwähnt. Star Trek Armada war auch toll. Schaut es an. Es war ein tolles Echtzeitstrategiespiel im Weltraum mit Star Trek Raumschiffen.
Okay, aber jetzt wirklich. Bussi und Baba. Ciao. Ciao.
Tschüss.
running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.